Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR 1 Leute, heute Vormittag mit Gerhard Hasbrunner, Direktor der Zoologischen Staatssammlung in München. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Einen schönen guten Morgen.
Das ist eine der größten naturkundlichen Forschungssammlungen. Mir kam sofort dieses Bild aus Nachts im Museum. Da sind ganz viele ausgestopfte Tiere. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Deutlich anders, weil wir sind ein reines Forschungsmuseum. Das heißt, wir haben also keine großen Schauräume mit großen Vitrinen. Wir haben eine Menge Magazine. Es sind 26 Magazine, die alle nicht so klein sind.
Magazine heißt?
Magazine sind im Prinzip Lagerräume, große Lagerräume mit sehr vielen Regalen drinnen, wo eben dann die Präparate bzw. Insekten, Kisten oder Knochenkisten, je nachdem, gelagert sind. Das Ganze ist klimatisiert und auch staubfrei gehalten, dass das eben über die langen Zeiträume, die wir hier im Auge haben, eben auch wirklich gut erhalten bleibt.
Jetzt heißt es, bei Ihnen ist fast das gesamte Tierreich vertreten, aber 90% sind Insekten. Da denkt man ja gleich, besteht das ganze Tierreich nur aus Insekten?
Nein, nicht das ganze Tierreich, aber zu einem ganz großen Teil. Also diese Verteilung spiegelt auch tatsächlich die Artenvielfalt der Welt wider. Die Insekten sind mit weitem Abstand die größte Tiergruppe überhaupt und stellen also über 3/4 aller derzeit lebenden Tierarten.
Und Sie haben die weltgrößte Ausstellung von Schmetterlingen. Wie viele Schmetterlinge sind das?
Das sind derzeit nach unseren Schätzungen gezählt, also im Einzelnen haben wir es nie, das sind über 11 Millionen Stück. Ja.
Wie sind Sie an die gekommen?
Erst einmal dauert das natürlich seine Zeit. Also unsere Institution existiert seit 200 Jahren, also da schon einmal eins. Unsere Wissenschaftler und Techniker gehen selber hinaus und sammeln. Also das ist ein Teil. Der allergrößte Teil ist hier allerdings durch zum Teil Ankauf, zum Teil Vermächtnis, zum Teil Schenkung von Privatsammlern gekommen. Also das ist der ganz große Input. Wir haben erst vor wenigen Jahren mindestens europagrößte Privatsammlung übernommen, Sammlung Witt. Das waren also über 3 Millionen Stück alleine, die hier reingekommen sind. Die hätten wir selber nie sammeln können.
Aber geht es Ihnen nur tatsächlich ums Sammeln? Bestimmt nicht.
Nein, ganz sicher nicht. Im Gegensatz zu Kunstsammlungen ist es bei uns so, es geht nicht darum, dass wir die Sachen haben, sondern dass irgendwann irgendwer irgendwas damit tut. Also es ist eine Arbeitsgrundlage und nicht sozusagen Besitz haben.
Ja, und was wird damit getan? Sie erforschen, Sie ordnen Arten zu. Inwiefern passiert das dann?
Also wir haben mehrere Aufgaben. Das eine ist, erste Primäraufgabe ist einmal unbekannte Tierarten der Welt entdecken. Das ist eine ganz tolle Geschichte.
Klingt toll, aber ist eine Vorstellung, wie macht man das?
Wie macht man das? Man geht in die Natur, man sammelt und stellt dann fest, versucht zu bestimmen. Und wenn man sich sicher ist, ja, das ist die Art sowieso, die schon irgendwann vor vielen Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten jemand gesammelt hat, dann hat man es bestimmt. Und gelegentlich, wenn Sie in die Tropen gehen, sehr häufig, stellen Sie fest, nee, das sind jetzt Merkmale, die stimmen mit gar keinem überein, der da schon gearbeitet hat. Dann haben sie eben jetzt einen Vertreter einer neuen Art für sich. Dann ist viel Literaturrecherche nötig und dann beschreiben sie diese Art als neu.
Beim Zelten krabbelt nichts mehr und auch an der Windschutzscheibe bleiben keine Insekten mehr hängen. Eine insektenlose Welt. Für unseren Leutegast Gerhard Hasbrunner, Direktor der Zoologischen Staatssammlung in München, vermutlich doch eine Horrorvorstellung, oder?
Ja, das ist tatsächlich eine Horrorvorstellung, weil wenn uns die Insekten ausbleiben, dann bleiben uns viele andere Tiere eben auch aus. Dann gibt es auch keine Spinnen mehr, das wird jetzt nicht so viele Leute stören, aber dann gibt es zum Beispiel auch keine Singvögel mehr, weil die fressen die Insekten und die verhungern schlicht und einfach.
Wie steht's denn um die Insekten gerade?
Schlecht. Wir haben einen dramatischen Rückgang an Insekten und zwar sowohl in Bezug auf Arten, also wir haben sehr viele Arten, denke jetzt etwa an die Schmetterlinge, Wildbienen und ähnliche Dinge, wo wir es wissen, es gibt viel, viel mehr, wo wir es gar nicht wissen, was wahrscheinlich dort auch der Fall ist. Und die gehen also von den Arten her stark zurück, aber sie gehen auch in der Menge enorm zurück. Also wir haben in der Luft vielleicht nur mehr ein Viertel der Insekten in vielen Bereichen, die wir noch vor 20, 30 Jahren in der Luft hatten. Und das ist auch ein Mengenproblem.
Ist das nur der Klimawandel oder woran lässt sich das festmachen?
Nein, das hat mit Klimawandel eigentlich gar nichts zu tun. Das ist eine direkte Folge von zwei zentralen Faktoren. Das eine heißt industrielle Landwirtschaft und das zweite heißt Bodenversiegelung.
Ja, also Pestizide sind dazugekommen und man hat eben keine Flächen mehr. Wobei in den Städten gibt es ja inzwischen Menschen, die dann auch wieder Bienenvölker ansiedeln. Und ist das ein Gegentrend, der sich da entwickelt?
Ja, also es ist fast pervers. Also die Städte sind der einzige Lichtblick im Moment wieder, die zunehmend jetzt wieder langsam, aber doch und mit viel Erziehungsarbeit zunehmend grüner werden. Die Landwirtschaft hat ein doppeltes Input. Einerseits die Pestizide, ja, aber mindestens genauso stark die Überdüngung, weil die Überdüngung eliminiert ihnen die Blühkräuter. Und wenn sie keine Blühkräuter haben, dann haben sie die ganzen Blütenbesucher, ob es jetzt Schmetterlinge sind, Wildbienen sind oder sowas, auch nicht mehr da. Sie haben also einheitsgrün nur einmal im April oder im Mai mit Löwenzahngelb gefüllt und der Rest ist aber sozusagen Hungerwiese für die Insekten.
Müsste aber die Landwirtschaft doch eigentlich auch wissen, dass sie da gegen sich selbst arbeitet.
In Bereichen. Das Dumme ist, dass die, die das hauptsächlich verursachen, nämlich die Ackerbauern im weitesten Sinn, das sind eben nicht dieselben wie die Obstbauern. Die leiden dann nur daran, dass es keine Bienen mehr gibt. Ja, das sind aber andere.
Inwiefern gehen Sie da als zoologische Staatssammlung vor? Ist das auch Ihre Aufgabe, dahingehend zu appellieren?
Unsere Aufgabe ist primär einmal die Datenlage zu erheben, also zu schauen, was ist wirklich los und natürlich auch aufzuklären, das tue ich auch jetzt ein bisschen auch gerade, auch an die breite Öffentlichkeit, dass man sich bewusst wird, was da passiert. Wir haben noch alle so die Idee aus den 70er, 80er Jahren, oh, die böse Industrie macht verstinkt die Luft und macht die Flüsse kaputt. Das ist eigentlich hinter uns. Das, wie gesagt, die zentralen Faktoren ist heute industrialisierte Landwirtschaft, ich sage bewusst industrialisierte Landwirtschaft, nicht der Bergbauer, nicht der Kleinbauer, der Große ist das Problem und B, die Bodenversiegelung.
In China ist es ja schon so, dass tatsächlich dann auch die Blüten per Pinsel bestäubt werden müssen. Welches Szenario, glauben Sie, erwartet uns denn hier in Deutschland?
Wenn wir nicht tatsächlich hier umdenken, beziehungsweise nicht nur denken, sondern auch anders handeln, wirklich nachhaltig handeln, steht das unseren Obstbauern auch bevor.
Also das Handeln müsste wie konkret aussehen?
Das müsste mal A, weg von dieser enormen Überdüngung, die wir haben. Also wir haben vor allem durch die Fleischmast, also Schweine- und Rinderzucht, ein ganz großes Überangebot auch an organischem Dünger, Gülle im weitesten Sinn. Das gehört einmal reduziert, dass das nicht wieder auf die Felder kommt. Das ist sozusagen der eine entscheidende Punkt. Und natürlich eine ganz starke Reduktion des Pestizideinsatzes, den man durchaus mit anderen Bereichen auch ersetzen kann. Es ist dann etwas teurer. Das ist das Problem dabei.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Gerhard Hasbrunner, der Direktor der Zoologischen Staatssammlung in München. Und Sie sind Wiener, haben wir gerade eben schon verraten. Steckt denn auch so ein bisschen Kommissar in Ihnen, in Ihrer Arbeit? Lässt sich das vergleichen?
Ja, das lässt sich durchaus vergleichen. Sie wissen aus den Tatort-Krimis vermutlich, dass heute die DNA-Spur, also nicht selten ja den Täter nun tatsächlich Ding festmachen kann. Wir versuchen etwas ganz Ähnliches mit etwas anderen Genen, aber von der Technik eigentlich völlig gleich, auf der Artebene. Das heißt, wir können heute auf DNA-Basis ganz eindeutig Tierarten bestimmen, eben quer durch alle Stadien, also jedes Ei, jede Larve, aber auch eben Reste. Also wenn Sie mir irgendeinen Fleck auf Ihrer Windschutzscheibe etwa zeigen und wir können das hier abkratzen, dann sind wir in der Lage, Ihnen zu sagen, welcher Käfer oder welches Insekt ihn verursacht hat.
Und Sie erstellen auch Karten, in denen Sie festmachen, von wo nach wo sich letztendlich auch Tierarten entwickelt haben. Jetzt ist nämlich der asiatische Laubholzbockkäfer, über den wir sprechen wollten, plötzlich aufgetaucht im Landkreis Böblingen in Hildritzhausen und Schönbuch. Und da ist es wohl echt dramatisch. Erklären Sie uns mal die Situation.
Ja, also es ist ein sogenannter Neozoe, also eine eingeschleppte Art, vermutlich mit Bauholz aus Ostasien, China und ähnliche Gegenden. Die Larven bohren in Laubbäumen und machen dort also richtig gravierende Schäden. Das sind große Löcher, die fressen in dieses Holz hinein. Wenn da mehrere von diesen Larven also auf einen Baum gehen, dann stirbt der Baum dann eben ab. Also es ist wirklich ein gefährlicher Schädling. Wir haben in Bayern inzwischen schon an einer ganzen Reihe von Fundorten solche Schäden festgestellt. Man bemüht sich derzeit von Seiten der Ämter durch große Abholzmaßnahmen. Also wenn ein Fundort ist, holzt man also in einem Radius ab. Ob das was bringt, ist sehr fraglich. Also unsere Meinung ist, der ist wahrscheinlich schon flächendeckend da, fällt aber noch nicht wirklich auf. Wir werden ihn wahrscheinlich nicht loswerden.
Aber das Abholzen stellen Sie in Frage, höre ich daraus.
Das rundherum Abholzen, also die Bäume, die befallen sind, die müssen auf jeden Fall vernichtet werden, das ist ganz gar keine Frage. Man sollte auch die Umgebung sehr, sehr genau absuchen, ob da nicht noch irgendwo ein Befall da ist. Die rundherum Abholzung meiner Ansicht nach wird das Problem nicht lösen.
Was glauben Sie, was wäre eine Lösung, wenn Sie sagen, das Vieh werden wir nicht mehr los?
Es gibt wahrscheinlich gar keine Lösung, sondern man muss einfach sehr sorgsam die vor allem die Laubbaumbestände beobachten, sich sensibilisieren für das Schadbild, Und dort, wo man eins feststellt, dort muss man natürlich dann agieren, das ist keine Frage. Aber ich bezweifle schlicht und einfach, dass es gelingen wird, die nochmal einzufangen.
Ist das ein Problem, was auch zugenommen hat aufgrund der Globalisierung, dass mehr und mehr Tiere aus anderen Ländern zu uns kommen, eben auch die Schädlinge?
Es sind immer solche Neozoen zu uns gekommen, auch schon in der Vergangenheit. Die Zahl nimmt eher zu durch den globalen Handelstransfer, wo einfach vor allem kleinere Tiere mitgeschleppt werden, das ist gar keine Frage. Entscheidend ist natürlich, dass die dann hier Lebensbedingungen vorfinden, wo sie überleben können. Also wahrscheinlich von 100 eingeschleppten Tieren überlebt nur eins. Alle anderen gehen aus irgendeinem Grund zugrunde, weil es zu kalt ist, weil es zu feucht ist oder sonst, oder weil die notwendige Nahrung gar nicht da ist. Aber gelegentlich passiert es eben, dass ein Tier ankommt, das hier eben doch was findet. Und es fehlen die Gegenspieler.
Ja, und haben Sie denn keine natürlichen Feinde, dass man sagen könnte, der Laubholzbockkäfer wird von den Amseln besonders gerne gefressen?
Jetzt sage ich mal, noch nicht. Also wir haben ähnliche Erfahrungen gehabt mit der Kastanienminiermotte vor einigen Jahren, die also vom Balkan heraufgekommen ist.
Da wurden die ganzen Kastanien
braun. Da hat sich jetzt, das hat sich jetzt wieder eingependelt. Einerseits gehen einige Insekten, Parasiten jetzt auf diese Raupen drauf und B, zumindest im Münchner Raum haben die Blaumeisen gelernt, dass in diesen braunen Flecken was Leckeres drinnen ist und suchen die jetzt gezielt ab. Also hier pendelt sich ein Gleichgewicht ein. Ob und wann das bei diesen Schädlingen der Fall sein wird, kann man im Moment noch nicht sagen.
Was hat denn eigentlich Ihre Liebe zur Natur geweckt?
Waren mehrere Sachen. Ich hatte einen sehr naturverbundenen Vater, der Forstwirt war und über lange Jahre die österreichische Forstinventur geleitet hat, also die Frage, wie entwickelt sich der Wald in Österreich? Ich war sehr früh Aquarianer. Ich habe also schon mit 10 Jahren Fische gezüchtet und einiges andere. Also das war so ein Trend. Ich hatte das Riesenglück, am Stadtrand von Wien aufzuwachsen, wo noch sehr viel intakte Natur damals existiert hat. Und es kam alles zusammen.
Aber die Entscheidung, dann gleich auch in Richtung Zoologie zu gehen und auch Botanik haben Sie studiert. Wie kam die dann?
Ich war also aus meiner Schulpraxis raus, klar, das wird irgendwas Naturwissenschaftliches sein, das war einfach mein Ding, und inklusive Mathe. Und in der Biologie haben sie einfach alles. Da haben sie Physik, da haben sie Chemie, Biologie selber natürlich auch inzwischen viel Mathematik, also in Form von Statistik und ähnlichen Dingen. Da hatte ich einfach alles und kombiniert eben mit einer gewissen Basisliebe in Richtung auch Zoologie, die war schon da und das hat sich dann wunderbar getroffen.
Ist die Botanik inzwischen hinten runtergefallen?
Die ist ein bisschen hinten runtergefallen. Das war aber eigentlich gar nicht so. Ich hätte also in meinem Studium, ich hätte genauso gut in Botanik promovieren können. Also ich hatte das volle Programm sozusagen. Das ist dann einfach ein bisschen Zufall gewesen, weil ich einen Spezialkurs gemacht habe über Schnecken und Muscheln. Und da habe ich sozusagen angebissen und da blieb es dann auch dabei sozusagen. Daher ging es dann eher in die zoologische Richtung.
Sie sind jetzt auch Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Womit, ich frage mal provokant, schocken Sie denn Ihre Studenten?
Ich schocke sie ganz gerne. Meistens in der ersten Stunde, die ich habe, in der ich ihnen mal sage, ich glaube nicht an Evolution. Dann zucken mal alle so ein bisschen zurück. Und dann erkläre ich ihnen, ich glaube ja auch nicht an Schwerkraft, sondern ich weiß, dass Schwerkraft existiert und so ähnlich ist es mit der Evolution.
Aber da gibt es ja immer die große Frage natürlich auch in der Naturwissenschaft, Evolution versus Schöpfung. Wie stehen Sie dazu?
Ich vertrete einen synthetischen Standpunkt, das heißt, ich denke, beide Ansichten sind richtig, sind allerdings verschiedene Blickwinkel auf das Gesamte. Ich würde es mal so formulieren, das Wie der Schöpfung heißt Evolution. Ganz kurz zusammengefasst. Das heißt, ja, es ist erlaubt, an einen Schöpfer zu glauben. Man muss nicht dran glauben, aber man darf dran glauben. Aber wie handelt der, wenn er handelt? Das ist eben dann das, was wir als Evolution bezeichnen.
Stößt nicht die Wissenschaft da immer an den Punkt, wenn sie sich etwas nicht erklären kann, dann kommt eben eine Schöpfung ins Spiel?
Das wäre eben ganz falsch. Also wenn Sie so wollen, das göttliche Element auf das reduzieren, was wir nicht verstehen, dann wird dieser göttliche Einfluss zunehmend kleiner, weil wir verstehen immer mehr von der ganzen Geschichte. Sie müssen das hereinnehmen, was wir verstehen und sagen, okay, wenn wir verstehen, wie das funktioniert, dann kriege ich auch eine Ahnung, wie Schöpfung arbeitet. Vielleicht so formuliert.
Wie gehen Sie dann mit der Frage um, die sich dann natürlicherweise auch stellt, es muss dann ja eben auch einen Schöpfer gegeben haben und der muss ja auch durch irgendetwas entstanden sein. Also die Urknalltheorie passt dann da eben wieder nicht rein.
Also die Dogmatik sagt hier, der Schöpfer ist sozusagen in sich selber schöpferisch. Das ist die eine Sache. Darum geht es aber auch gar nicht. Die Frage ist ja, gibt es ein durchgängiges Prinzip in der gesamten Schöpfung, inklusive Weltall, also Kosmogenese im ganz großen Stil? Und ist dieses Prinzip grundsätzlich geeignet, auch meinem persönlichen Leben einen Sinn zu verschaffen? Das ist die Frage, um die es ja eigentlich geht.
Der Astrophysiker Stephen Hawking sagt zum Beispiel, ja, es ist alles durch einen Zufall entstanden und deswegen ist es so, wie es ist. Also da halten Sie gegen.
Nein, gar nicht dagegen. Ich würde den Zufall nur als Freiheitsprinzip interpretieren. Und das ist eigentlich das Tollste, was eine Allmächtigkeit schenken kann, nämlich dem Geschöpf seine Freiheit zu geben.
Wenn bei Ihnen im Schlafzimmer nachts die dicke Spinne kommt, tragen Sie sie vorbildlich raus oder schlagen Sie drauf?
Das hängt davon ab, zu welcher Tages- oder Nachtzeit ich das ist. Also wenn es am Tag ist, trage ich es schon raus. In der Nacht bin ich meistens zu faul dafür.
Weil es genug gibt, sagen Sie, komm, da habe ich
ja,
dann auch kein Teeherz mehr.
Das sind ja meistens Hauswinkelspinnen, die wir da haben. Die sind also keineswegs gefährdet oder sonst irgendwas. Also da halte ich das durchaus für vertretbar.
Welche Schädlinge wären Sie denn selber gerne los?
Die Hauptschädlinge, die ich bei mir im Garten habe, das sind Engerlinge, meistens von den Rosenkäfern, obwohl die zum Glück in der Regel totes Pflanzenmaterial fressen. Also die sind zwar lästig, aber sie schaden jetzt in dem Sinn nicht. Viel gefährlicher sind die Engerlinge der Maikäfer, also die fressen ja dann die noch aktiven Wurzeln an. Also da muss man.
Kommen Sie mit der Sprühflasche?
Nein, die grabe ich aus und verfüttere sie dann auf der Terrasse an die Singvögel. Die sollen dann auch was davon haben.
Es kommen auch Fragen der SWR1-Hörereien, zum Beispiel von Horst Landau aus Eichwald, der wissen möchte, welche Meinung, wenn wir gerade schon im Garten sind, passt das vielleicht, welche Meinung Sie zum Kompost im Garten haben. Denn zunehmend verschwindet der ja auch in der braunen Tonne.
Ja, ist die Frage, was dann mit der braunen Tonne eben passiert. Wenn das in einer Großanlage kompostiert ist, ist es eigentlich irrelevant. Ich selber habe 2 Komposthaufen im Garten. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden, ganz im Gegenteil. Am Blumenbeet ist das also ein ganz toller Dünger. Das ist ja auch gar nichts Schlechtes, weil da blüht's, da gibt's dann auch wieder Nahrung für die Blütenbesucher. Was man nicht tun sollte, ist den Rasen großartig düngern. Das ist dann wieder die grüne Wüste, wie wir sie kennen.
Und die grüne Wüste ist eben so gefährlich. Also auch der englische Rasen, der bei manchen eben auch so liebevoll gepflegt wird, vielleicht ein bisschen weniger Pflege täte ganz gut.
Ja, also ich bekenne mich, also das Ideale wäre, wenn die Gartengröße das erlaubt, das ist zunehmend natürlich schwieriger, irgendwo im Garten ein, wie ich das bezeichne, ein schlampiges Eck zu haben, wo man also Geäst und Gerümpel und einfach ein bisschen verrotten lässt. Sie werden sich wundern, wenn Sie sowas anlegen, was sich dort nach 1-2 Jahren dort alles tummelt in einem solchen schlampigen Eck. Also das ist nur zu empfehlen.
Wie gehen Sie denn durch Ihren Garten? Gucken Sie ganz besonders hin, weil Sie erforschen ja auch unbekannte Tierarten oder rechnen Sie gar nicht damit, noch was Unbekanntes bei sich im Garten zu entdecken?
Also in meinem Garten eigentlich nicht. Also das sind meistens Dinge, die man schon gut kennt. Es sieht ganz anders aus, wenn Sie etwa in den Wald gehen und dort eine was ich, 2 Eimer Bodenprobe nehmen. Da haben Sie eine durchaus reelle Chance, in diesen 2 Eimern Bodenprobe eine noch nicht bekannte Tierart zu finden. Sie ist vermutlich sehr klein, also eher unter 1 Millimeter groß, wahrscheinlich schwarz oder weiß, also nicht besonders bunt. Das kann jetzt ein kleiner Wurm sein, das kann eine Milbe sein oder ein anderes kleines Insekt. Aber da ist die Chance schon ganz durchaus real.
Was haben Sie da zuletzt entdeckt?
Ich selber nicht. Kollegen bei mir im Haus beschreiben eigentlich ununterbrochen so kleine Dinge. Also neue Milben, etwa Bodenmilben, werden ununterbrochen beschrieben. Auch Bodennematoden, das sind kleine Fadenwürmer, praktisch permanent. Also da gibt's sehr viel, was beschrieben wird. Schon aus den vielzelligen Tieren. In dem Moment, wo sie in die Welt der Einzeller gehen, potenziert sich die ganze Geschichte.
Wir wollten uns über die Milben unterhalten, die bei Ihnen lagern. Was haben Sie da denn Überraschendes dran herausgefunden?
Da gibt's eine ganze Reihe von Überraschungen. Die gemeine Wilbe Holzbock oder Zecke auch genannt, ist ja ein gefährlicher Krankheitsüberträger, kann also sowohl virale Erkrankungen, die Frühsommer-Meningoenzephalitis übertragen oder eben eine bakterielle Erkrankung, Borreliose, übertragen. Und wir haben uns immer lange gefragt, warum im Münchner Raum, also ganz Süddeutschland ist eigentlich Hochrisikogebiet, nur es gibt also eine Art Enklave im Münchner Raum und man hat sich also lange gefragt, warum denn das so ist. Gab eigentlich keinen Grund. Und wir haben jetzt durch die genetischen Untersuchungen ist man draufgekommen, Da lebt eine andere Milbenart, die eingewandert ist, also aus dem Süden. Und die überträgt offensichtlich diesen Virus nicht so gut wie der klassische Holzbock. Und das erklärt, warum also gerade der Münchner Raum und der Umgebung jetzt kein Hochrisikogebiet ist. Es besteht immer noch ein gewisses Risiko, aber es ist eben kein Hochrisikogebiet.
Ich glaube, Sie würden viele Menschen glücklich machen, wenn Sie sagen, die Zecke steht vorm Aussterben. Aber dem ist nicht so.
Nein, das ist ganz sicher nicht so, weil der Mensch für die Zecke ja eigentlich ein eher untypischer Wert ist. Also die meisten Zecken haben sie eben auf Wildtieren, auf Rehen, auf allen möglichen Säugetieren. Und der Mensch ist eigentlich nur ganz selten der direkte Wirt. Und daher werden wir das natürlich auch nie, werden wir die auch nie ausrotten können, weil es ein riesiges Reservoir gibt an Wildtieren, wo die Zecken immer genug Nahrung bekommen.
Kommen da viele Anfragen von Menschen, die sagen, Mensch, ich habe jetzt gerade einen Zeckenbiss, was soll ich tun?
Nein, eigentlich bei uns da weniger. Die gehen also doch Gott sei Dank gleich zu den Ärzten. Das ist auch vollkommen richtig in diesem Fall. Wir kriegen aber natürlich durchaus immer wieder Anfragen. Das sind dann eher exotische Natur, wenn man im Urlaub war und von dort irgendwas mitgebracht hat, was denn das dann sein kann. Gelegentlich konnten wir da auch den Kollegen in der Medizin auch helfen, eben mit diesen genetischen Methoden, wo wir auch Larven, Maden oder solche Sachen einfach eindeutig bestimmen können, was früher nicht möglich war.
Ja, die genetischen Methoden sind inzwischen ganz wichtig, auf die könnten Sie gar nicht mehr verzichten. Sie arbeiten da zum Beispiel auch mit der Kripo zusammen. Inwiefern?
Das ist richtig. Die Kriminalpolizei verwendet ja in der Regel Fliegenlarven, um also bei länger liegenden Leichen in der Natur rückzuschließen, wann die abgelegt wurden. Und je nachdem besiedeln verschiedene Fliegenarten diese abgelegten Leichen zu verschiedenen Zeitpunkten. Und früher musste man da immer die Maden, die man so nicht bestimmen kann, sozusagen ausbrüten. Und erst danach konnte man sagen, das ist jetzt die oder jene Art. Jetzt können wir mit der Genetik das innerhalb von 24 Stunden machen.
Das sind also wirklich große Hilfestellungen, die Sie dadurch geben können, auch im Ernährungsbereich. Inwiefern arbeiten Sie da mit der Ernährungsindustrie zusammen?
Da geht es in zwei Richtungen. Das eine ist Lebensmittelwahrheit sozusagen, dass das, was draufsteht, auch wirklich drin ist. Das betrifft im Moment vor allem, wir arbeiten hier mit dem Landesamt für Lebensmittelkontrolle zusammen, bei Fischen. Da wird also zum Teil also ganz, ganz wild geschummelt und vermeintlich teurer Fisch angeboten, der aber in Wirklichkeit also nur ein billiger Verwandter ist beispielsweise. Das lässt sich genetisch ganz, ganz sauber auseinanderglauben. Zum Teil ist es natürlich auch Verunreinigungen. Diese genetischen Methoden sind ungeheuer empfindlich. Also wenn Sie einen ganz großen Gulaschtopf auch nur eine einzige Fliege oder was drinnen haben, können wir feststellen.
Aber als Kunde habe ich doch da wahrscheinlich gerade beim Fisch überhaupt keine Chance, das irgendwie rauszukriegen, oder?
Direkt in der Regel nicht, aber dafür sind ja die Kontrollinstanzen auch da, dass sie gelegentlich Proben ziehen und wenn die halt nicht stimmen, dann gibt es entsprechende juristische Konsequenzen.
Also ich musste gerade an Erdbeerjoghurt denken, wo man sagt, also so viele Erdbeeren gibt es auf der Welt gar nicht, um diese Erdbeerjoghurts tatsächlich auch aus tatsächlichen Erdbeeren herzustellen. Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das kritisieren wir auch?
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen was anderes. Man muss unterscheiden, das eine ist die Qualität, das können wir sehr genau damit machen. Das andere ist die Quantität, also wie viel Erdbeere ist jetzt wirklich drinnen und wie viel künstliche Ester mit Erdbeergeschmack hat man dazugegeben, das nach Erdbeere schmeckt. Das kann man wunderbar künstlich herstellen. Das geht mit der Genetik nicht. Also wir können
das
die Qualität gut
Bereich
untersuchen,
denn
aber nicht die Quantität.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Heute Vormittag mit dem österreichischen Zoologen Gerhard Hasbrunner. Und Sie haben noch einen Musikwunsch mitgebracht. Was hören wir?
Ja, das ist die EOV mit ein bisschen Reminiszenz an meine Wiener Vergangenheit. Küss die Hand, gnädige Frau.
Bringen wir sie jetzt direkt nach Wien.
Ein Mann geht ins Lokal, sucht die Dame seiner Wahl und mit Worten öd und schal bringt dieselbe er zu Fall. Und das geht so, Diddle-Don, Diddle-Dai, ist da noch ein Platz frei? So allein, schöne Frau, meist sind ihre Augen blau. Kirilli, irgendwie, Tirillo, kenn ich sie von irgendwo. Schalali, schalala, Herr Ober, bringen sie uns noch zwei. Pommeru, stoß mal an und sag mal du. Und weil wir so einsam sind, trink mal aus und geh mal heim. Küss die Hand, schöne Frau, ihre Augen sind so blau.
Ist gerade auch noch mal in Wien gelandet, unser Gast Gerhard Hasbrunner. In Wien geboren, Direktor der Zoologischen Staatssammlung in München. Über Innsbruck sind Sie dann, glaube ich, irgendwann nach München gekommen. Wo waren Sie denn jetzt gerade mit Ihren Gedanken bei der Musik?
Ich war wieder in Wien, und zwar also ganz genau beim Wiener Heurigen, den ich sehr schätze, wenn ich unten bin. Sowohl also den Wein, den es dort gibt, aber auch das Buffet, was dort also sehr typisch ist. Da freue ich mich immer drauf.
Haben Sie einen Geheimtipp für die SWR1-Hörer? Ich weiß, Sie sollen normal immer geheim bleiben, die Geheimtipps, aber vielleicht haben
also
Sie
so einen. Also mein Geheimtipp für Wien ist eher, die kleineren Heurigen aufzusuchen im Süden von Wien und nicht die ganz großen Touristenheurigen im Westen. Die werden mir jetzt vielleicht ein bisschen böse sein, aber die haben genug Kundschaft.
Wir wollten uns über die Artenvielfalt unterhalten, die in den vergangenen Jahren aber auch zurückgegangen ist. Können Sie sagen, welche Tierarten bei uns verschwunden sind?
Verschwunden zum Glück nur relativ wenig. Wir haben also eine ganze Reihe von Arten, die schwer gefährdet sind. Dieser Grad nimmt zu, also die sogenannten roten Listen, wo diese Gefährdungsgrade eingetragen werden, werden immer länger, also vor allem in den Gefährdungsstufen. Wirklich ausgerottet haben wir zum Glück noch relativ wenig. Ganz im Gegenteil ist es so, dass also einige wieder erfreulicherweise wieder häufiger geworden sind. Bei den Großsäugern denke ich jetzt an den Luchs, der sich wieder breit macht.
Der Wolf ist auch wieder da.
Der unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Der Biber ist zurück, der ist also wirklich wieder voll da. Also da, um den braucht man sich gar keine Angst mehr zu machen. Also es gibt einige Dinge, die jetzt wirklich wieder da sind, die schon fast verschwunden waren. In der Insektenwelt schaut es leider sehr viel schlechter aus. Also wir fokussieren leider immer wieder sehr stark auf die Wirbeltiere. Positiv muss man sagen, die Gewässergüte hat enorm zugenommen, also die Kläranlage und alles, was damit zusammenhängt, die haben Wirkung gezeigt. Das ist heute sehr viel besser als vor 20, 30 Jahren etwa noch. Das Hauptproblem liegt heute wirklich eher im ländlichen Raum, nicht mehr so sehr in den Städten.
Über die Insekten haben wir uns schon unterhalten, aber ist es so, dass die Natur vieles nicht auch einfach selber regelt, dass man sich so große Sorgen gar nicht machen muss? Oder wie dramatisch, glauben Sie, ist es?
Die Natur als solches überlebt eigentlich immer. Das Problem ist, mit zunehmender Artenverarmung sinkt die Reaktionsfähigkeit des Ökosystems. Das heißt, jede Art hat sozusagen einen Beruf. Und meistens ist es so, bei guten, ausgereiften Ökosystemen haben wir für jede Funktion mehrere bis viele Arten. Und wenn da eine ausfällt, ist es nicht weiter tragisch, weil es gibt noch ein halbes Dutzend, die im Prinzip was Ähnliches machen. Das heißt, die Funktionsfähigkeit des Ganzen bleibt erhalten. Wenn jetzt aber die Artenvielfalt stark eingeschränkt ist, dann haben Sie für einen bestimmten Beruf vielleicht nur mehr eine Art. Und wenn die Ihnen dann ausfällt, dann haben Sie ein echtes Problem. Weil dann genügt eine vergleichsweise geringe Störung von außen, die es immer wieder gibt. Kann jetzt ein Orkan sein, kann ein Unwetter sein, kann alles möglich sein. Und dann kippt aber alles.
Das Bienensterben war lange Zeit ein großes Thema, ging jetzt auch wieder etwas zurück. Jetzt steht es schlecht um die Insekten. Haben die Insekten einfach auch ein schlechteres Image, dass die in den Medien gar nicht so auftauchen?
Ja, ganz sicher. Also abgesehen, würde ich mal sagen, von Tagfaltern, Libellen fallen vielleicht noch drunter und die Wildbienen, die haben auch noch eine ganz gute Lobby. Aber das riesige Heer, vor allem der Kleininsekten, also kleine Mücken, kleine Fliegen, kleine Hautflügler und so ähnliche Dinge, das ist für die große Mehrheit der Bevölkerung völlig unbemerkt. Die haben auch keine Lobby in dem Sinn. Aber dort spielt sich wahrscheinlich Dramatisches ab, ohne dass wir es überhaupt bemerken. Da gibt es auch ganz wenig Monitoring.
Ist das nur bei uns in Deutschland so oder ist das ein europaweites oder gar weltweites Phänomen?
Das betrifft also auf jeden Fall ganz Europa und ganz große Teile der gesamten Welt. Im Bereich der Tropen ist es ein bisschen anders. Dort ist das zentrale Problem die großflächige Abholzung der Urwälder.
Neulich ging ich durch den Park hier direkt hinter unserem Studio und plötzlich flog da ein grüner Papagei durchs Bild. Das ist doch nicht normal, oder?
Das ist gar nicht normal. Papageien gibt es normalerweise freilebend in Europa gar nicht. Hier gibt es eine Population, weiß ich, also aus dem Rheintal, die also vor einigen Jahren offensichtlich entkommen ist aus der Gefangenschaft und so robust ist, dass sie die vergleichsweise milden Winter jetzt sehr gut überlebt und die haben sich entsprechend vermehrt. Auch hier ist es so, es gibt keine Großräuber, die jetzt in irgendeiner Form verfolgen würden. Offensichtlich halten sich auch die Greifvögel zurück und daher geht es denen gut. Nahrung ist offensichtlich genügend da in unserer Zivilisationsgesellschaft und daher wachset und mehret euch.
Was es tatsächlich sehr viel gibt, sind die Krähen. Werden die mehr und mehr zu einem Problem?
Ja, werden sie. Auch hier ist es so, Großräuber, also insbesondere Greifvögel, werden zunehmend seltener. Also die Kontrolle wird schwächer. Raben und Krähen sind unglaublich intelligente Vögel. Das heißt, sie lernen unglaublich schnell. auf vorhandene Nahrungsquellen auch des Menschen einzugehen und diese zu nützen. Und weil sie sehr soziale Tiere sind, geben sie dieses Wissen sozusagen auch in der ganzen Gruppe sehr schnell weiter. Also die lernen auch durch Nachmachen, die lernen voneinander, nicht nur selber als Individuum, sondern lernen auch voneinander. Und das, dadurch sind sie unglaublich anpassungsfähig und profitieren vom Menschen.
Sie sagen gerade, sie sind unglaublich schlau. Lässt sich das so sagen, was so unsere intelligentesten Tiere sind?
Ja, das lässt sich schon sagen. Das hängt, also es sind ein paar Komponenten. Das eine ist also ein ausgeprägtes Sozialleben, das ist eine Geschichte. Wenn Sie in einer komplexen Gruppe bestehen wollen, dann müssen Sie immer wieder schauen, dass Sie nicht da untergehen drinnen. Das braucht also viel Intelligenz, um da bestehen zu können. Zweite ist Neugier. Lernfähigkeit, explorativ, also zu schauen, immer zu schauen, gibt es irgendwas Neues, kann ich da vielleicht und so weiter. Soziales Lernen, also vom Artgenossen was übernehmen. Also das sind alles so Komponenten und die sind gerade bei den Krähen also alle extrem hoch ausgeprägt. Es gibt natürlich auch andere Tiere, wo das sehr stark ist. Ich denke jetzt, bei den Säugetieren sind sicherlich die Ratten wahrscheinlich die Kings in der Hinsicht, die also wahnsinnige Strategien entwickeln, wo also beispielsweise bei einem unbekannten Futter einer mal kostet und die anderen warten mal 24 Stunden, wie es dem geht, bevor die auch dran gehen. Also das ist also unglaublich hochentwickelt.
Hinsichtlich der intelligentesten lässt sich auch sagen beispielsweise, was bei uns in Deutschland die ältesten Tiere sind. Konnten Sie das ausmachen?
Wenn Sie jetzt meinen, das individuelle Alter, das sind von den Tieren, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, schon wahrscheinlich die Großtiere. Also ein Hirsch wird so auf 15 Jahre sehr viel älter, wüsste ich jetzt nicht. Bei Pflanzen schaut das natürlich völlig aus. Also Bäume gehen in die Jahrhunderte, da sind wir völlig... völlig andere Dimension.
Sie finden ja auch manchmal altes Genmaterial. Also ich denke nur daran, ob man dann irgendwann aus diesem Genmaterial wieder die Tiere, so, jetzt im Extremfall gesprochen, den Dinosaurier wieder erschaffen
also
könnte.
Also den Dinosaurier mit absoluter Sicherheit nicht, weil die sind also viele Millionen Jahre alt, also da ist gar nichts mehr da. Ich würde sagen, dass die Grenze ist wahrscheinlich erreicht so mit 20.000, 30.000 Jahren vor heute. Also Eiszeitformen beispielsweise, wie Höhlenbär, wie Mammut oder sowas, Riesenhirsch wäre auch so ein Beispiel. Das ist potenziell machbar.
Und vielleicht können wir gerade, weil eine Frage sich häuft bei unseren SWR1-Hörern, nochmal in die Botanik gehen. Denn viele haben Probleme mit ihrem Buchsbaum. Da gibt es nämlich den Buchsbaumzünsler wohl. Und fragen, lässt sich da in irgendeiner Form vorgehen? Was ist Ihr Tipp?
Am besten genau absuchen, ob Raupen drauf sind und diese sozusagen absammeln, beziehungsweise schon die Gelege entsprechend einfach mechanisch eliminieren, dann wo kein Gelege, dann keine Raupen und kein Schadfraß. Ansonsten ist wenig zu tun. Also ich würde abraten davon, hier mit viel Chemie zu arbeiten. Da zerstört man meistens mehr, als es nützt. Und man bringt vor allem alle anderen natürlich auch damit um.
Also natürliche Vorgehensweise. Dankeschön, Gerhard Hasbrunner, für Ihren Besuch bei uns in SWR1 Leute.
Gerne.
Eins gehört. SWR1